Der LPRS-Podcast. Branchen und Trends. Von gestern bis morgen. 1000 Themen, ein Netzwerk. Hier ist dein PR-Talk to go.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PR-Talk to go. Mein Name ist Lea und ich spreche heute mit unserer Beirätin Katrin Kloppe zum Thema Dialog in der Kommunikation im digitalen Zeitalter. Hallo Katrin.
Hallo Lea.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst. Du bist ja nicht nur Beiratsmitglied unseres Vereins, sondern in erster Linie Attaché des Auswärtigen Amtes in Brüssel. Das heißt, dein Werdegang war bislang geprägt von Politik und Kommunikation. Magst du uns etwas über deinen beruflichen Hintergrund erzählen?
Das mache ich gerne. Also ich selbst würde mich als Berufskommunikatorin bezeichnen. Ich habe 16 Jahre Beratungserfahrung und bin seit 3 Jahren in der Politik bzw. in der Verwaltung tätig, in der Bundesverwaltung, im Bundeswirtschaftsministerium habe ich 2016 begonnen zu arbeiten. Und in der Tat bin ich aktuell Attaché an der Ständigen Vertretung in Brüssel und betreue dort Ratsarbeitsgruppen zu Wirtschaftsthemen.
Ja, unser Thema ist ja heute Dialog. Steigen wir gleich mal ein zum Verständnis. Was bedeutet Dialog oder Dialogkommunikation für dich? Oder wann würdest du sagen, findet denn ein wirklicher Dialogprozess statt?
Ja, Dialog in der Kommunikation klingt wahrscheinlich auf den ersten Blick gar nicht so wahnsinnig spannend. Das klingt so ein bisschen wie der Zucker im Kuchen oder das Wasser im Bad.
Es gehört dazu irgendwie, ja.
Es gehört irgendwie dazu und doch vergessen es so viele. Also für mich ist es ein sehr elementarer Bestandteil von Kommunikation und ist im Grunde genommen eine Antwort auf die philosophische Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Ich als Beraterin wurde in der Tat häufig eher für Nicht-Kommunikation beauftragt, muss ich sagen. Also ich habe begonnen, im Bereich Investor Relations zu arbeiten als Beraterin. Da haben wir Geschäftsberichte geschrieben. Das war eine klassische Einwegkommunikation. Ja. Auch die Kampagnen, die ich für Ministerien gemacht habe, waren oft als Einwegkommunikation angelegt. Und klar, also die Kommunikationsfunktion an sich hat natürlich auch gewisse Grenzen und hat bestimmte Aufgaben. Seit 2016 und dann bis 2018 habe ich dann im Bürgerdialog im Wirtschaftsministerium gearbeitet. Und dort haben wir Realtime-Dialogangebote gemacht, also Chats oder Live-Sendungen für Facebook und Twitter. Mhm. Und da haben wir dann erlebt, was halt Dialog tatsächlich bedeutet. Also wenn Worte fließen zwischen zwei Menschen, dann muss man zuhören, dann muss man die Position des anderen anerkennen, man muss die Positionen miteinander abgleichen und dann wieder eine neue Position oder die eigene Position besser artikulieren. Da findet Dialog statt. Und Dialog ist sicherlich eine 1-zu-1-Geschichte, findet aber auch dort statt, wo einer an viele kommuniziert. Und für den Einzelnen, mit dem kommuniziert wird, macht das auch keinen Unterschied. Also wir wissen das alle, man kann nicht kommunizieren. Ja. Und deswegen findet Dialog in der einen oder anderen Weise eben überall statt.
Genau. Nun ist es ja so, dass wir heute im Grunde umgeben sind von einer Fülle an Informationen. Gerade als Kommunikator müssen wir entweder relevante Informationen filtern oder sie weiterverarbeiten. Die Frage ist, inwiefern und vielleicht auch an welcher Stelle können Dialoge uns möglicherweise dabei unterstützen, um Themen eben nicht nur aufzunehmen und zu verbreiten, sondern vielleicht auch sogar durch eben genau diesen Dialog nochmal zu vertiefen und in den Köpfen zu verankern.
Also in der Tat ist es wirklich so, dass sich die Rollen von Rezipient und Kommunikator auflösen. Da brauchen wir nur an die Fridays for Future-Demonstrationen oder an die Gelbwesten-Demonstrationen denken. In der früheren Kommunikationswelt wären das für uns Zielgruppen gewesen, was in gewisser Weise aber auch eine Abwertung dieser Rezipienten wäre. Also wir haben in der Vergangenheit oft Kommunikation in Klicks oder Impressions gemessen. Mhm. Das ist heute alles anders. Also die Kommunikatoren sind auf Augenhöhe und das sind dann natürlich, gilt für Berufskommunikatoren und für alle anderen Kommunikatoren genauso. Und da hilft Dialog dabei, die Realität anzuerkennen und zu lernen. Wenn ich da zum Beispiel nur mal das Beispiel TTIP nehme, das war ja ein sehr verfahrenes Thema, gab es auch viele Demonstrationen auf der Straße. Es gab bunte Bilder, mit denen gearbeitet wurde, wie den Chlorhühnchen oder Nehmen wir eine andere Form der neuen Massenkommunikation sozusagen. Die Brexit-Kampagne, die in Großbritannien sehr erfolgreich war, wo es diesen Bus gab mit der Aussage zum Nationalen Gesundheitsdienst. Ist es natürlich sehr schwierig, heute damit kommunikativ umzugehen, das zu hören, anzuerkennen, abzugleichen und zu artikulieren dann. Mit Vorurteilen aufzuräumen und Fakten darzulegen, um solche sehr erfolgreichen Kommunikationsmaßnahmen auszuhebeln, diese Ängste anzuerkennen. Da muss man dann vielleicht eben auch kommunikativ emotionale Gegenstrategien entwickeln, Stress abbauen, Verhalten aufzeigen, solche Geschichten. Also da hilft Dialog sehr.
Ja.
Und wird aus meiner Sicht nicht immer mit der gebotenen Ernsthaftigkeit verfolgt.
Hast du mal ein Beispiel für so eine emotionale Gegenstrategie?
So ein direktes Beispiel habe ich nicht, aber es ist natürlich, gerade wenn mit Emotionen gearbeitet wird oder dann Verschwörungstheoretiker in den Dialog treten, sei es auf Facebook oder sonstigen Plattformen, dann ist es schwer, dort mit Sachargumenten entgegenzutreten. Mhm. Das hilft zu gewissem Maße, aber da ist es vielleicht tatsächlich auch eine Überlegung wert, ob man sich nicht in der Psychologie auch mal bedient und schaut, wie denn eigentlich Ängste überwunden werden. Ja. Und da sollten sich sicherlich Kommunikatoren bedienen und auch mal in diese Disziplin reinschauen und gucken, wie sie da emotionale Gegenstrategien entwickeln können.
Okay, also der Blick über den Tellerrand hinaus
ist in der wichtig. Tat, genau.
Dann ist es ja auch so, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, wenn wir in einen Dialog treten, müssen wir nicht nur sprechen, sondern eben vor allem auch zuhören. Das heißt, auch Unternehmen, Organisationen, egal ob jetzt Verband, NGO oder eben das Unternehmen, müssen ihren Zielgruppen zuhören. Was würdest du sagen, welche Plattformen sind hierfür am besten geeignet?
Also aus meiner Sicht ist die beste Plattform immer noch der Mensch selbst. Denn nur ihm wird es gelingen, sein Gegenüber kennenzulernen. Dafür ist es wichtig, für den Kommunikator kein Misanthrop zu sein. Was ich aber häufig, ehrlich gesagt, in unserer Profession auch vorfinde. Also ich finde unter den Kommunikatoren Menschen, die Kontaktallergiker sind und das kommt ganz gut einer Theorie nahe, nämlich man arbeitet immer an seinem größten Problem. Das sieht man bei Kommunikatoren, vielleicht auch bei Psychologen, vielleicht auch bei Schustern manchmal. Ja. Da ist es eigentlich wichtig, von Mensch zu Mensch zu sprechen. Und wie kann man die Leute dazu bringen, dann auch am Dialog teilzunehmen? Das ist keine einfache Frage. Also Menschen wird es gelingen, die Bedürfnisse ihres Gegenübers zu erkennen, darauf einzugehen. Und dabei muss man immer bedenken, dass Dialog, den eben keiner will, auch kein Dialog ist. Das ist im Grunde genommen auch keine Kommunikation. Hingegen habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass alleine die Botschaft, dass man Dialog anbietet, schon wertvoll ist und geschätzt wird. Ne? Also insofern darf man dieses Signal nicht unterbewerten. Mhm. Man muss aber dann auch tatsächlich aufpassen, dass der Sender auch guckt, was kommt zurück, wie reagiert man gegenüber.
Also dieses Zuhören wieder, genau.
Mhm. Genau.
Okay, wir haben ja gesagt, wir wollen heute auch vor allem über den digitalen Kontext sprechen. Das heißt, du hast gerade viel von interpersonaler Kommunikation gesprochen, die super relevant ist. Natürlich werden dafür für den Dialog heute auch eben die digitalen Plattformen genutzt. In welchen Situationen, gerade auch im digitalen Kontext, ist denn eine dialogische Herangehensweise als Kommunikator eines Unternehmens zum Beispiel unabdingbar? Und gibt es vielleicht auch Situationen, die klar gegen einen Dialog sprechen?
Also aus meiner Sicht ist Dialog dann unabdingbar, wenn man sich zum Beispiel in einer Krisensituation befindet und Informationen schnell fließen müssen. Dialog selbst bedarf immer auch eines gewissen Zeitablaufs. Dann, wenn Informationen schnell fließen müssen, zum Beispiel in der Krisenkommunikation, dann ist Dialog unabdingbar. Mhm. Dann ist es wichtig. Und klar, wie gesagt, also ich hatte es bereits vorher gesagt, Dialog selbst hilft dabei, die eigene Position zu überdenken und zu lernen als Mensch, als Unternehmen, als System.
Und nochmal, um auf die digitalen Kanäle zu kommen, was meinst du, sollte man in einer Krisensituation ja vorrangig digitale Kanäle nutzen, weil über sie schnell kommuniziert werden kann? Oder gibt es noch andere Kanäle, die sich für den Dialog eignen?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ganz darauf an, in welcher Situation ich mich befinde. Also wenn ich zum Beispiel darüber spreche, dass wir in einer Situation sind in Spanien im Sommer, es gibt Waldbrände und keinerlei Kommunikation über Mobilfunknetze funktioniert mehr, dann nützt das ausgefeilste digitale System nichts. Dann muss man sich andere Wege überlegen. Ich würde das ganz von der Situation abhängig machen.
Ja.
Da spielt es gar nicht so sehr eine Rolle, ob das jetzt digital oder non-digital ist.
Gut. Jetzt mal Hand aufs Herz. In der Literatur wird ja gerade im Bereich der digitalen Kommunikation oft von dialogischer, von netzwerkorientierter Kommunikation gesprochen. Das heißt, wenn ich jetzt einen echten Dialog schaffen möchte und den auch aufrechterhalten möchte, müsste ich also eigentlich always on sein. Kann man das überhaupt schaffen oder sollte man sich als Kommunikator so ein idealtypisches Ziel besser gar nicht erst setzen?
Ja, das ist in der Tat ein Buzzword, glaube ich. Always on zu sein, das kann kein Mensch. Und ich denke, die erste Euphorie über das neue digitale Leben ist auch inzwischen irgendwie verflogen. Inzwischen wissen wir, dass alles, was digitalisiert werden kann, auch digitalisiert werden wird. Und trotzdem aber darf man abschalten. Niemand erwartet eigentlich, dass man always on ist. Und trotzdem aber responsive zu sein, ist eine Frage der Organisation, ne? Wichtig ist es, glaube ich, dass man bewusstseinsprägende Ereignisse nutzt.
Ja.
Dass man dann, wenn von einem als Organisation oder als Unternehmen erwartet wird, eine Aussage zu treffen, dann, dass man dann auch da ist. Dass man sozusagen auf jeder Hochzeit tanzt. Dass dann, wenn die für einen relevanten Menschen zusammenkommen, dass man dann auch präsent ist und dass man dann dort auch performt.
Okay. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Thema Always On. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie viele WhatsApp-Nachrichten ich zum Beispiel am Tag bekomme, dann kommt das diesem Always On schon recht nah. Es gibt jetzt ja auch immer mehr den Trend, dass Organisationen solche Instant-Messaging-Dienste nutzen, um dann mit ihren Zielgruppen zu kommunizieren. Im Grunde sind das ja eigentlich eher private Kanäle. Was hältst du von dieser Entwicklung, dass Organisationen das nutzen?
Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz schön. Da verschwimmen die Grenzen. Vermischt sich das Private mit dem Beruflichen oder mit dem Öffentlichen. Ich finde das eigentlich eine gute Sache. Also wir wissen ja alle, dass zum Beispiel Geräte wie der BlackBerry, wo man noch getrennte geschäftliche und private Bereiche hatte, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Und das hatte auch einen Grund, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Von diesen Messenger-Diensten, da kenne ich zum Beispiel den von der Bundeszentrale für politische Bildung. Den finde ich ganz gut. Den habe ich auch selbst abonniert. Der WDR hat jetzt was Neues aufgelegt zu 70 Jahre Grundgesetz, einen WhatsApp-Dienst, und auch das Umweltministerium, habe ich gehört, hat jetzt einen WhatsApp-Dienst begonnen. Ich finde es eigentlich gut, wenn es gut aufbereitet ist.
Ja.
Die Frage ist aber natürlich, ist es dialogisch?
Ja.
Ne? Also kann man da dann auch eine Frage zurückschicken? Genau, kriegt man da eine Antwort?
Ja.
Das muss man dann im Zweifel sehen. Wenn dem so wäre, fände ich das sehr gut. Wenn dem nicht so ist, okay, dann weiß ich, dass ich da Dinge finde, die ich lesen kann, die ich ja, mir zugute führen kann, aber schlecht finde ich das nicht. Und man kann es ja abbestellen. Also es ist ja kein Problem. Man muss sich dieser Informationsflut nicht aussetzen.
Auf jeden Fall ein weiterer Weg quasi, um mit der Zielgruppe möglichst dialogorientiert zu kommunizieren.
Ja, vielleicht aber auch, um Dialog zu suggerieren, ne?
Okay.
Das sieht ja so ein bisschen aus, als ob...
Stimmt.
Die Organisation für Dialog aufgeschlossen wäre, aber wenn ich dann zurückschreibe und ich kriege keine Antwort, dann weiß ich schon, dass es kein Dialog ist.
Gut, bisschen hat man es ja gehört. Dein Steckenpferd ist ja insbesondere die politische Kommunikation und der Kontext. Was würdest du denn sagen? Du hast es eben in ein paar Beispielen auch schon mal genannt. Inwiefern spielt Dialogorientierung hier quasi eine wichtige Rolle? Und muss man vielleicht im politischen Raum häufiger in den Dialog treten, als das jetzt bei der klassischen Unternehmenskommunikation der Fall wäre?
Also ich finde, dass Politik an sich ja bereits sehr dialogisch ist. Ne? Also wenn man sich anschaut, wie Parteien arbeiten, wie man da in Gremien zusammenfindet, wie die auch nach außen kommunizieren, was da besprochen wird. Wenn man die Arbeit des Bundestags in den Ausschüssen betrachtet, im Plenum, die vielen Sitzungen, das ist alles Kommunikation per se und auch nach außen. Manchmal würde man sich vielleicht wünschen, dass in der Politik und in der Verwaltung tatsächlich das Menschliche manchmal eine etwas weniger große Rolle spielen würde. Also da ist für mich geht manchmal sogar das Fachliche ein bisschen unter.
Okay.
Aber klar, wichtig ist, dass sich Politik erklärt. Denn ja, die Zusammenhänge sind komplex. Die Bürger haben zumindest in demokratischen Gesellschaften ein Recht darauf zu verstehen, was passiert. Und da kommt es für die Politik drauf an, so komplex wie nötig und so einfach wie möglich zu kommunizieren. Da geht es immer darum, auszuhandeln, was ist gewollt. Das ist zumindest für mich das, was hinter dem Begriff Politik steckt.
Mhm.
Also weniger so eine Definition über Macht, sondern mehr über das, was gewollt ist von einer Mehrheit. Und ja, dann reicht es natürlich nicht, nur alle 4 Jahre zur Wahl zu kommunizieren. Ja. Sondern man muss auch zwischendrin ein Update geben, einen Status geben, mhm, auch mal zuhören vor allen, mhm, Dingen. Ne? Denn die Welt entwickelt sich schneller als nur alle 4 Jahre. Und ja, wenn die Führung eines Landes nicht mehr klar machen kann, dass sie die Politik der Bürger vertritt, also das, was die Bürger wollen, dann ist das problematisch.
Ja, das stimmt. Dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Vielleicht kannst du noch mal zusammenfassend erklären, was deiner Meinung nach die entscheidenden Veränderungen sind, die sich eben durch Dialogkommunikation ergeben. Und vielleicht auch, welche Anforderungen sich Kommunikatoren jetzt oder auch künftig in Bezug auf Dialog stellen müssen.
Wenn ich an das denke, was Kommunikatoren vor 20 Jahren ausgemacht hat und was sie jetzt ausmacht, wenn sie gut sein wollen, dann glaube ich, ist es heute mehr als früher nötig, dass man Menschen mag.
Mhm.
Und Empathie beweist und auch Begeisterungsfähigkeit hat. Begeisterungsfähigkeit in dem Sinne, dass man sich selbst immer wieder für die Themen, mit denen man zu tun hat und zu denen man kommuniziert, sich dafür begeistern kann,
ja,
aber auch andere dafür begeistern kann und mitnehmen kann. Das sind nun mal so auch die Begleiterscheinungen des Digitalen. Also wenn repetitive Dinge durch Maschinen erledigt werden können, dann müssen sich eben die Menschen auf das Menschliche konzentrieren. Und ich glaube, da wird den Berufskommunikatoren noch lange nicht die Arbeit ausgehen.
Okay, dann vielen Dank dir für das Interview.
Sehr gerne. Vielen Dank dir.